Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Die Lehrveranstaltung Usability und Ästhetik. 10 Thesen für gutes Design von Dieter Rahms, Teil 3. Nun kennen wir die 10 Thesen für gutes Design von Dieter Rahms. Und können uns natürlich fragen, ja, jetzt sind wir schlauer, jetzt wissen wir genau, was wir machen müssen. Aber sind wir das tatsächlich auch? Was können wir tatsächlich anfangen mit diesen 10 Thesen für gutes Design? Oder haben wir jetzt damit genau verstanden, darum geht es ja auch, oder darum ging es ja häufig auch, warum das Braun Design, wofür Dieter Rahms versteht, genau dieses gute Design ist? Und kann es mit Hilfe dieser 10 Thesen, kann auch jeder dieses gute Design tatsächlich reproduzieren an der Stelle? Das ist die Frage. Und dazu wollen wir uns mal Folgendes anschauen. Diese kritische Beobachtung nämlich von Bernd Polster. Der hat mal teilgenommen an einem Designseminar der Universität Duisburg-Essen. Das hat vor vielen Jahren stattgefunden. Da waren viele Professoren und Professoren, da waren viele motivierte Studierende an der Stelle und die haben sich die Frage gestellt und auch vorbereitet, was macht eigentlich das Braun-Design aus an der Stelle? Und wie sie ihn gut vorbereitet haben, so haben sie gerade die ganzen Klassiker, die bekannten Braun-Produkte an die Wand mit dem Beamer geworfen, haben diese einzelnen Darstellungen mit Linien, Winkeln und Zahlen versehen, also genau nachgemessen, welche Linienlängen, welche Winkel Braun eingesetzt hat und das alles sozusagen vermessen im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Referierenden haben jeden Gegenstand ganz genau vermessen und die Idee dahinter steckt, und das ist natürlich sehr akademisch, sehr wissenschaftlich, dass wir durch dieses Vermessen genau hinter das Formgeheimnis der Braungeräte kommen, hinter das Designgeheimnis von Braun kommen. Es steckt also der Gedanke dahinter, dass jeder Gegenstand, der so wunderbar ist von Braun, eine charakteristische Oberflächenlandschaft besitzt, eine, wie er es nennt, Radientopographie. Und diese Radientopographie, diese Oberflächenlandschaft, die versuchen wir natürlich mit unserer wissenschaftlichen, ich würde sogar fast sagen, mit unserer ingenieurwissenschaftlichen Herangehensweise zu erfassen, zu vermessen. Und dann kommt also der nächste Schritt. Wir haben also alles vermessen. Wir schauen uns diese Radien an, die Radien auch ineinander übergehen und schauen auch, welche Flächen verwendet wurden, welche Größen, die identifizieren geometrische Muster und versuchen damit am Ende also zu sagen, ganz objektiv, wie man das so macht, das ist der Braun-Stil. Wir haben alles vermessen, wir haben genau festgestellt, so und so ist eben der Braun-Stil, so können wir ihn exakt beschreiben. Und aber die Frage stellt sich natürlich, haben Sie wirklich das erreicht durch Ihre Fleißarbeit, die unbestritten da? Sie haben akribisch alles bis ins letzte Detail vermessen, wie man das so halt macht in der Wissenschaft natürlich an der Stelle auch. Hat man also wirklich das erreicht, was man erreichen wollte? Was man auf jeden Fall erreicht hat, man hat eine erhebliche Datenmenge erzeugt. Aber man muss ehrlicherweise feststellen, die Studierenden und auch die Professoren und Professoren, alle sind nicht zur Einsicht und werden auch so niemals zur Einsicht kommen, was hinter dem Wort Braun Design tatsächlich steckt. Die werden sich also tatsächlich selber nie so an das Braun Design herantasten können oder auch ein Verständnis für das Braun Design entwickeln können. Das Braun-Design selber, so jedenfalls, und was unter der Rahms geprägt worden ist, hat er schließlich 1995 aufgehört als Chefdesigner von der Firma Braun. Das ist einfach Geschichte. Und das ist natürlich immer auch im geschichtlichen Kontext zu sehen. Und es ist auch natürlich abhängig von den jeweiligen Personen, die in dem geschichtlichen Kontext agiert haben. Also letztendlich war es hier der Versuch oder der verzweifelte Versuch, wenn man das mal ganz allgemein, das ist ja so ein Streben, was in der Menschheit schon lange da ist, den Wert des Goldes anhand seiner chemischen Zusammensetzung zu bestimmen. Also eine Art umgekehrter Alchemismus. Sie wissen, die Alchemisten haben versucht, aus allem Möglichen immer versuchen, Gold herzustellen, haben ja unter anderem auch das Porzellan entwickelt dabei. Und genau das hat man also hier umgekehrter Art und Weise versucht herauszubekommen. Man versucht, das Gold des braunen Designs, des guten Designs, durch exaktes, nicht wie ein Chemiker oder eben besser gesagt hier wie ein Ingenieur, zu vermessen mit einem Ergebnis, was einem nichts gebracht hat. Man ist natürlich so ganz genau nicht an dieses gute Braun-Design herangekommen. Das war also unbedingt die falsche Herangehensweise. Und bitte behalten Sie dieses Beispiel im Hinterkopf, denn diese fälschliche Herangehensweise, die wir hier einmal noch unter Beweis gestellt haben, gerade eben was Usability und was Ästhetik betrifft und was den guten Umgang mit Produkten, mit Softwaresystemen angeht, wird sehr häufig suggeriert oder auch offensiv die Meinung vertreten, dass man aber genauso vorgehen müsste. Haltet ruhig ein paar Regeln ein, haltet ein paar Maßzahlen ein und schon habt ihr ein gutes Design, schon habt ihr ein gutes Produkt. Das funktioniert einfach so nicht.